Freut mich, dass Sie erstmal da sind. Lieber Vater, wir sagen dir Dank, Herr, dass wir versammelt sein dürfen zu diesem Tag, Herr, wo du auferstanden bist, wo du die Hoffnung in diese Welt gebracht hast, wo du uns Freude geschenkt hast, dass wir freigesprochen werden, weil du für uns ans Kreuz gingst und auferstanden bist und damit uns Hoffnung und Zukunft gibst. Herr, wir preisen dich dafür. Wir loben dich, Herr. Wir sind unfassbar für diese wunderbare Tat, die du gemacht hast. Und so bitte ich dich jetzt, dass du mir die rechten Worte gibst, dass du mich leitest durch deinen Geist und dass du unsere Herzen berührst durch dein Wort. Herr, wir können nichts aus uns tun, aber du kannst uns die Kraft geben. Und so bitte ich dich jetzt, schenke du mir deine Kraft, dein Wort richtig zu sagen, Herr. Und ich bitte dich für uns alle, für offene Herzen und Ohren, dass es wirklich uns bewegt und dass wir nachher auch voller Freude, wenn wer dabei ist, mit auf dem Hermannplatz auch Zeugnis geben können davon oder in unserem Alltag. Hilf uns, dass diese Freude uns erfüllt, Herr. Hab Dank, Herr Jesus. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hallo, du Mutter. Ich will euch erstmal nochmal alle begrüßen. Der Herr ist auferstanden. Das klingt schon gut. Der Herr ist wirklich ein Freuderuf gewesen für die Menschen. Und was war das für eine unglaubliche Nachricht? Könnt ihr euch das vorstellen, wenn das heute passieren würde? Ein Toter ist plötzlich wieder lebendig. Sagen wir mal, ich sage jetzt mal ein Beispiel. Irgendein Politiker, berühmter Politiker, wird zu Grabe getragen. Und kurz vor seiner Beerdigung steht er plötzlich auf. Katastrophe, oder? Hoffnung. Und so ist es mit Jesus passiert. Jesus war gekreuzigt und also Botschaft unglaublich. Können wir uns das heute überhaupt noch glauben? Wenn wir mit Menschen reden, stoßen wir oft auf Unverständnis, oder? Wir merken, naja, wir sind hier naturwissenschaftlich, wir haben da oder Wissen und so weiter, das geht doch alles, ist doch Unsinn. So begegnen wir oft die Menschen. Aber auch die Jünger haben ihre Schwierigkeiten gehabt, das zu glauben. Genauso wie wir, wie damals die Menschen und genauso wie heute die Menschen. Und auch wir waren erstmal, also ich auf jeden Fall, skeptisch. Und bis ich Gott erfahren durfte. Entweder aber ist die Auferstehung der größte Betrug aller Zeiten, der geschummelt wurde mit den Jüngern oder irgendwie jemand, oder aber es ist die größte Hoffnung der Menschheit. Denn sie zeigt uns dann, dass nach dem Tod nicht alles vorbei ist. Es geht weiter. Aber was war geschehen? Wollen wir das nochmal kurz Revue passieren lassen? Jesus wurde verhaftet. Für die Jünger auch ein Schock. Wir hatten erst der König, der wird uns befreien. Er wird Israel wieder zu aller alter Herrlichkeit bringen und sein Reich aufrichten. Wird verhaftet, verhört, schwer misshandelt, gegeißelt, verspottet, angespuckt. Und schließlich mit Nägeln an das Kreuz geschlagen. Gerade das. Furchtbar. Können wir uns vorstellen, wie die Jünger da mitgefühlt haben? Wie sie voller Sorge und Furcht waren? Wie sie auch Angst hatten, da auch zu hängen am Kreuz? Müssen vielleicht auch mit reinkommen? Und ihre ganze Hoffnung war in dem Moment weg. Wenn die Kreuzigung das alles alleine nur gewesen wäre, dann hätten auch wir keine Hoffnung. Aber da kommen wir noch drauf. Dann nach dem Kreuz, Kreuzigung, wird er mit einem Speer nochmal in die Seite gestochen, um zu prüfen von den römischen Wachen, ob er auch wirklich tot ist. Und diese Profis, die wissen das. Wenn er nämlich nicht tot wäre, dann hätten sie seine Gebeine brechen müssen. Und das ist nicht so einfach. ein Bein zu brechen. Das wollten sie sich die Mühe ersparen. Er ist tot, wir prüfen das mal, hauen wir mal einen Speer da rein. Er war tot. Und das erfüllt dann auch wieder eine Prophezeiung über ihn. Über Christus wurde vorhergesagt, dass ihm nicht ein Knochen gebrochen wird. Dann wird er letztendlich in ein Grab gelegt von Josef von Arimathäa, einen reichen Mann. Auch das eine Erfüllung der Prophetie. Und die Jünger, Jüngerinnen von Jesus schauen und sehen, wo er hingelegt wird. Sie wissen genau das Grab. Grab wird dann mit einem großen Stein verschlossen. Das ist so ein runder Stein meistens, der dann so gerollt wird, und das ist sehr schwer. Da müssen 2, 3 Leute mit anfassen, um das zu tun. Und damit wird er verschlossen, dann wird das Grab verschlossen. Und dann wird es nicht nur so verschlossen, sondern dann kommt auch noch ein Siegel ran. Es wird versiegelt. Ein römisches Siegel wird dran gemacht. Und das bedeutet, wer dieses Siegel bricht, der wird mit seinem Leben dafür bestraft. Und nicht nur das, es kommen auch noch Wachen. Also es war hermetisch gesichert. Und dann plötzlich am ersten Tag der Woche, also Sonntag, wir sagen Sonntag, viele sagen in anderen Ländern noch erster Tag oder Auferstehungstag, finden erst die Frauen und dann die Jünger das leere Grab mit den Binden und Tüchern und berichten am Grab von Erscheinungen, Erfahrungen mit Engeln und letztendlich Maria Magdalena auch mit Jesus. Und verkünden, Christus sei auferstanden. Und wie die restlichen Jünger darauf reagierten, glauben wir nicht. Es gibt also auch damals, auch von jetzt gibt es genauso immer ein Pro und Contra. Glauben wir? Glauben wir nicht. Aber wir können bei der Auferstehung, wenn wir darüber nachdenken, viele Fakten bedenken, die uns helfen, diesen Schritt des Glaubens leichter zu gehen. So haben die Gegner von der Auferstehung zu allen Zeiten versucht, die Auferstehung zu widerlegen. Ein Beispiel war zum Beispiel, wo behauptet wurde, Jesus war gar nicht tot. Der war nur in der Kühle des Grabes, ist er dann zu sich gekommen und hat dann den Stein weggeschoben, kam dann als der strahlende Sieger raus und sagt, ich lebe. Es spricht so gegen die Fakten. Wie er gemartert wurde, er konnte ja nicht mal sein Kreuz bis zur Hinrichtungsstätte alleine tragen. Es musste jemand anders für ihn machen. Und er war völlig schwach und geschwächt. Natürlich. Die ganze Verhörung, die Nacht überging, und dann die Geißelung, wo auch das Blut nur so in Strömen lief, weil die Peitschen da furchtbar waren. Und letztendlich die Tortur am Kreuz. Durchbohrte Hände und Füße. Also ist abstrus, sowas zu behaupten. Können wir gleich weitergehen. Andere Theorie, die erstmal so ein bisschen glaubwürdiger klingt, die Diebstahlstheorie. Die Jünger sind in der Nacht gekommen und haben den Leichnam gestohlen. Wollen wir uns das mal vor Augen führen? Also, die Jünger, die total hoffnungslosen Jünger und geflohen sind und sich versteckt haben, kommen jetzt und schaffen Mut. Da sind Wachen, da ist es versiegelt, und klauen den Leichnam. Auch nach der Auferstehung waren sie noch ängstlich, immer noch. Sie haben sich immer noch versteckt. Als die Frauen kamen, die Tür verschlossen gehalten und dann, was? Haben sie nicht glauben können. Eine dumme Theorie. Denn, und noch eine Sache, die Tücher und Binden, wo Jesus eingewickelt war, die waren noch im Grab. Die waren einfach aus dem, der Körper ist sozusagen raus aus den Binden. Die lagen noch so da, wie er gelegen hat. Das wäre ja eine tolle Diebstahl, ne? Wir haben ja so viel Zeit, wir haben die paar Wachen da weggeschickt, weggejagt und dann haben wir ihn erstmal ausgebunden, ausgewickelt alles und die Binden da wieder hingelegt, schön ordentlich. Unsinn, ne? Also spricht überhaupt nicht für einen Diebstahl der Jünger. Zweite, die Juden haben das gemacht. Die Juden könnten natürlich haben ein Interesse, die haben auch so vielleicht mitbekommen, dass Jesus gesagt hat, dass er am dritten Tag auferstehen wird. Vielleicht haben sie den Plan und die haben ja dann auch die politische Seite mit auf ihrer Seite gehabt und konnten Zugang zum Grab eventuell kriegen. Hätten sie machen können, theoretisch. Aber spätestens, als die Jünger rumgegangen sind und von der Auferstehung gepredigt haben, hätten sie diese ganze Auferstehungsbotschaft im Keim ersticken können. Ganz einfach. Sie wissen ja, wo der Leichnam liegt. Sie nehmen ihn, packen ihn auf einen Wagen und fahren einmal kurz durch Jerusalem durch und das ganze Christentum ist tot. Und dann kommen nur noch die Römer, die könnten es auch gestohlen haben, aber die hätten es dann auch genauso machen können. Denen war das nämlich auch nicht lieb, dass so viel Unruhe reinkam. Und denen war eher gelegen daran, Ruhe in dieser Provinz zu haben. Also wir sehen, es spricht so vieles, und da kommen noch mehr Fakten dazu, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Und das ist ja unsere Botschaft. Und wir können ihn, und da kommen wir nochmal drauf, ja auch erfahren. Aber warum musste er eigentlich in den Tod? Warum musste er eigentlich in den Tod? Hätte Gott nicht einfach ein Auge zudrücken können und sagen, macht nichts, ich vergebe euch so? Nein, wir lesen in Römer 5, ich schlage das mal auf. Römer Kapitel 5, Vers 6. Und ich nehme hier die Neue Leben-Übersetzung mal. Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren. Und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Warum starb er für uns? Weil die Sünde führt zum Tod. Die Folge der Sünde ist Tod. Und was heißt Tod? Tod ist die Trennung von Gott. Gott ist das Leben. Er ist das wahrhaftige Leben. Er hat uns geschaffen. Kein Mensch kann Leben erzeugen. Obwohl sie es immer noch hoffen und versuchen. Und Leben ist nicht herstellbar. Man kann Leben aus Leben machen. Ja, aber nicht aus toter Materie. Und das hat Gott gemacht. Er nahm die Erde, er nahm das und hauchte sein Lebensodem ein. Und nun hat sich der Mensch von Gott getrennt. Er hat diese Lüge geglaubt, ihr werdet selber sein wie Gott, wenn ihr euch von Gott löst. Das ist, was Satan uns einreden will, auch heute. Deswegen ist unser Stolz das größte Problem. Unser Stolz, wo wir ja meinen, wir können alles selber schaffen, hindert uns, Gott zu erkennen. Und dieser Gott hat trotzdem gehandelt und uns erlösen wollen. Warum? In Römer 5, Vers 8 lesen wir zum Beispiel, das nochmal aufschlagen. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Er sollte für uns sterben, um uns gerecht vor Gott zu machen. Er nahm unsere Schuld auf sich. Eigentlich hätten wir da hängen müssen. Eigentlich hätten wir da am Kreuz sein müssen. Der erste Adam hat es versaubeutelt. Der hat uns alle, die gesamte Menschheit, mit in den Tod gerissen. Wir sind alle Nachfahren Adams, des ersten Adams. Und dieser Adam hat diesen Bruch mit Gott herbeigeführt. Und seitdem ist die Sünde in unser Leben eingedrungen, in unserem Fleisch. Aber der zweite Adam, der nicht von Adam abstammt, sondern von Gott durch den Leib von Maria wieder Mensch wurde, ist der zweite Adam. Er hatte keine Schuld. Und er konnte stellvertretend für uns sterben. Er ist es, der es machen konnte. Kein anderer kann das machen. Und einfach ein Auge zudrücken, geht aus einem einfachen Grund nicht. Gott ist nämlich vollkommen. Bei ihm gibt es keine Finsternis, kein Versagen, keine Dunkelheit. Er kann nicht gegen sein eigenes Wort einfach übertreten. Was er sagt, das geschieht. Und er hat gesagt den beiden Adam und Eva, wenn ihr von der Frucht von diesem Baum esst, werdet ihr sterben. Weil es ist eine Auflehnung. Ihr gehorcht diesem einen Gebot nicht. Und damit sind wir alle in die Sünde gefallen. Aber dieser zweite Adam, den Gott gesandt hat als sein Sohn Jesus Christus, der konnte als unschuldiges Lamm für uns ans Kreuz gehen und sterben. Und das ist die neue Hoffnung, die wir haben dürfen. Denn wenn wir ehrlich sind mit uns selbst, und das sagt Paulus sogar, ich versuche das Gute zu tun, und das ist richtig, wir sollen das immer versuchen, aber doch merken wir, dass wir immer wieder mal versagen irgendwo. Wir hätten keine Hoffnung. Wir hätten null Hoffnung. Ich habe am Karfreitag mit einem Muslim geredet. Und er hat auch gesagt, ja, wir müssen uns nach dem Guten trachten und alles richtig tun. Und dann habe ich ihn gefragt, wirst du in den Himmel kommen? Und er sagte, das weiß ich nicht. Ich hoffe es. Aber diese Hoffnung ist nur, wird er den Daumen hoch machen oder den Daumen runter? Warum ist es unsicher? Weil es auf unsere Werke basiert. Schaffe ich es, richtig alles zu tun? Wird es genug sein für Gott? Wird das genug sein? Reicht es? Wir haben gerade das Lied gesungen. Es ist vollbracht. Dieses Opfer ist genug. Damit gehen wir frei aus. Und jetzt wollen wir versuchen, obwohl wir den sündigen Leib haben, aber wir haben auch seinen Geist, mit seinem Geist diesen sündigen Leib immer weiter aus unserem Leben zu verdrängen. Nicht unseren Begierden nachgeben, sondern wir müssen mit Gottes Hilfe geistlich leben, weiterleben. Er hat vollkommene Liebe. Und deswegen lesen wir im 1. Petrus 3, Vers 18, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Wenn Gott nicht auferstanden war, dann hat er kein Leben in sich. Er musste sterben für uns, damit er unsere Schuld aufnahm. Wir haben gehört, der Gerechte für die Ungerechten. Er ist absolut gerecht. Er hat keine Sünde. Selbst seine Feinde konnten ihm es nicht nachweisen. Aber er starb deswegen für uns, die wir alle ungerecht sind. Alle Menschen. Da ist keiner, der gerecht ist. Römer 3, Vers 23. Aber warum ist jetzt seine Auferstehung so bedeutend? Das müssen wir auch nochmal betrachten. Der Tod ist ganz klar. Jemand muss meine Schuld übernehmen. Sonst wird die Schuld nie geklärt. Du kannst deine Schuld nicht mehr rückwirkend in Ordnung kriegen. Du bist sündig gewesen, du hast Sünde gemacht und immer wieder kommt es in unser Leben manchmal rein. Aber es muss bezahlt werden und das ist ein vollkommenes Opfer und das konnte nur Jesus Christus machen. Die Auferstehung ist deshalb so bedeutend. Wenn Jesus im Grab geblieben wäre, hätte er zumal auch sein Wort gebrochen. Er hat gesagt, er wird am dritten Tag auferstehen. Und Jesus würde sich nicht unterscheiden von anderen. Mohammed ist im Grab, Buddha ist im Grab, Konfuzius liegt im Grab, Lenin liegt im Grab, Stalin liegt im Grab, Hitler liegt im Grab, Mao liegt im Grab und alle anderen liegen im Grab. Aber dieser Jesus ist total anders. Er lebt. Einzigartig in der Geschichte. Und deshalb ist die Bitte so wichtig, dass er lebt. Dass er wirklich auch Leben hat. Lesen wir mal in Römer 1, Verse 4 bis 5. Römer Kapitel 1, Verse 4 bis 5. Jesus Christus, unser Herr, wurde als Sohn Gottes bestätigt, indem Gott ihn mit großer Macht durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckte. Durch Christus hat Gott uns das Vorrecht und das Amt gegeben, in seinem Namen den Völkern auf der ganzen Welt weiterzusagen, was Gott für sie getan hat, damit sie an ihn glauben und ihm gehorchen und so sein Name geehrt wird. Es ist Neue Lebenübersetzung. Das ist, was Gott getan hat. Er hat eine Botschaft in diese Welt gebracht, das Evangelium, die uns jetzt das Vorrecht gibt, seine Kinder heißen zu können. Wir haben einen Auftrag und er hat gezeigt, dass er Herr über das Leben und den Tod ist. Das lesen wir auch weiter im Johannes 5, Vers 26. Johannes 5, Vers 26. Ich lese jetzt mal aus der Schlachter. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohne verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Das ist der Unterschied. Gott kann Leben bewirken. Kein anderer. Er ist die Quelle des Lebens. Niemand kann das machen. Er kann das machen. Er kann tatsächlich neues Leben wieder schaffen. Was sagt nun Paulus zu den Auferstehungsleugnern? Auch damals gab es die, habe ich ja schon gesagt. In 1. Korinther 15 lesen wir etwas Interessantes. 1. Korinther 15, die Verse 14 bis 19. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos. Und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Ja, in diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet, denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat. Und das kann nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Denn wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden. Christus ist auferstanden. Also so wie der Tod durch einen Menschen, Adam, in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen, Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen, die an ihn glauben. Ohne Christus wären wir die elendsten Menschen. Warum sollen wir Missionare schicken in furchtbare Länder? Zu uns sind die Germanen, sind die Christen auch gegangen. Warum haben sie das getan? Weil sie wussten, die Menschen gehen sonst verloren. Warum gehen wir heute auf dem Hermannplatz und versuchen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen? Wozu, wenn es keine Auferstehung gibt? Wenn nach dem Tod alles aus ist, das macht keinen Sinn, oder? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir begreifen, die Auferstehung ist wahrhaftig. Ich kann euch empfehlen, mal ERF Mensch Gott zu schauen. Da gibt es Begegnungen mit dem Himmel, wo Menschen klinisch tot waren und dann doch wieder ins Leben kamen, weil Gott das getan hat. Er macht das. Und diese Zeugnisse sind ermutigend. Ich glaube, Gott schenkt uns das in dieser Zeit, wo wir so schwach geworden sind im Glauben. Jesus sagt selber, wenn er wiederkommt, wird er noch den Glauben finden? Wird er ihn noch finden? Jesus sagt uns das. Am Ende der Zeit, wenn der Menschensohn wiederkommt, wird er noch den Glauben finden? Haben wir diesen festen Glauben und Vertrauen, dass Jesus auferstanden ist und dass wir auch auferstehen werden, weil wir an ihn glauben? Das müssen wir festhalten. Ich hoffe, dass die Christen wieder mehr bewusst machen, was ihnen von Gott geschenkt wurde. Ein neues Leben. Und zwar nicht ein neues Leben nur hier in dieser Welt. In dieser Welt haben wir Leid, Krankheit, Krieg, Not ohne Ende, oder? Aber in Christus haben wir Trost. Wir können ihn erfahren in unserem Leben und er wird uns Kraft geben, durchzugehen. Und diese Hoffnung, die wir haben, dass nach dem Tod wir in die Ewigkeit zu ihm kommen, gibt uns die Hoffnung, durchzuhalten und auszuhalten und Lasten zu tragen. Ich weiß noch, wie früher war es, du gehst jetzt jeden Sonntag in den Gottesdienst und dann machst du noch das alles. Warum denn? Ja, warum? Wenn die Auferstehung nicht wäre, warum machen wir das? Warum kommen wir hier zusammen? Dann kann ich auch in den Kegelclub gehen und weltliche Freuden nachgehen. Ein bisschen erhaschen. Und das sagt ja die Stelle genauso. Dann lasst uns trinken und feiern, solange wir noch können. Nun, da steht ein... Warum war Paulus so sicher? Warum war er so fest überzeugt? Und das wollen wir jetzt mal nachschlagen in 1. Korinther 15. Da sagt er das ganz klar. Und das, finde ich, ist ein sehr wichtiges Zeugnis für uns alle. 1. Korinther 15, wo ist das jetzt? 3 bis 8. Ich lese wieder aus der neuen Übersetzung, die geht vielleicht ein bisschen mehr in unser Gemüt, weil auch manche mit der deutschen Sprache da leichter verstehen können. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde. Dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den 12 Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal. Von denen die meisten noch leben, nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen, so als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. Denn ich bin der geringste der Apostel und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Es gab Augenzeugen. Es war klar, die Jünger, die haben was gesehen. Die waren plötzlich verändert, oder? Vorher ängstlich weggerannt, wären wir auch, oder? Plötzlich wird er verhaftet und zum Kreuz gezerrt. Wir hätten genau die gleichen Ängste. Aber jetzt wissen wir, dass Christus lebt. Und diese Hoffnung gibt uns Kraft. Diese Zeugnisse, die wir hier gehört haben, haben mir geholfen, darüber nachzudenken. Ich meine, da kann ja viel geschrieben sein. Da kann ja viel gesagt werden. Aber ich war ja noch nicht gläubig an das Wort Gottes ganz. Aber wenn man darüber nachdenkt, sind das Argumente. Warum sind denn die Jünger plötzlich so verändert worden? Was ist mit dem passiert? Und dann missionieren die den ganzen römischen Weltkreis und gehen dafür in den Tod. Wir wissen, dass die ersten Zeiten sehr hart waren. Die Römer haben blutig die Christen nachher verfolgt. Blutig. Bis der Cäsar, ein Cäsar, Kaiser da sagte, hört auf, die Christen zu töten. Ihr Blut ist der Same für noch mehr. Weil das überzeugt doch. Wenn jemand sagt, okay, ihr könnt mich jetzt kreuzigen, ihr könnt mich umbringen, ich weiß, wo ich hingehe. Und die Christen haben teilweise in Arenen gesungen. Das wird überliefert von den Römern. Welche Hoffnung war da? Welcher Glaube war da? Welche Zuversicht? Und wir trauen uns manchmal nicht, die Hände zu falten am Tisch, wenn andere dabei sind, die nicht Christen sind. Das ist falsch. Wir sollen unseren Glauben bekennen. Warum sollen wir nicht danken für das, was Gott uns schenkt? Wir haben manchmal Schüchternheit, und ich war selber so, anderen das Wort weiterzugeben. Ja, wenn wir Kinder sind, fangen wir an, aber wir müssen diese Ängste überwinden, denn wir sind seine Zeugen. Christen haben zwei Aufträge bekommen in dieser Welt. Zwei Aufträge. Das eine ist, seine Botschaft weiterzugeben. Die zweite, einander zu lieben. Den Nächsten zu lieben wie uns selbst und Gott zu lieben. Gott sollen wir auch wichtig nehmen. Gott sollen wir an erster Stelle wichtig nehmen. Denn wenn wir nicht ihn wichtig nehmen und sein Wort nicht lesen, werden wir auch keine Kraft gewinnen und Veränderung erfahren. Wir brauchen seine Gegenwart, seine Nähe. An ihn dran, Jesus sagt selber, wer an den Weinstock bleibt, der bringt viel Frucht. Aber wenn wir uns abwenden und schwach unsere anderen Wege gehen, dann kann Satan leicht uns beschädigen. Und deshalb ist es so wichtig, an ihm dranbleiben. Paulus war sicher, diese Funke ging rüber auf die anderen Christen, die Nachfolgenden. Die 500 sind auch irgendwann mal weg gewesen. Und dann gab es keine direkten Zeugen mehr. Aber die Christen danach waren Zeugen durch ihr Leben. Zeugen durch ihren standhaften Glauben, trotz Verfolgung, trotz Probleme, trotz Kriege und Schwierigkeiten. So wie wir es auch erleben, die Gemeinde Jesu, die Kinder Gottes, auch in den verfolgten Gemeinden, hören wir von Open Doors. Wir werden im September Open Doors hier haben und einen Gottesdienst feiern. Und da werden wir viel nochmal hören. Die verfolgten Christen, weil der Geist in ihnen ist, halten Stand und sind mehr dran an Christus. Weil wir uns geht's gut, wir nehmen es ein bisschen so locker. Das ist leider die Gefahr, dass wir das nicht so mehr bewusst machen, dass wir hier in dieser Welt sind, um seine Liebe zu verbreiten. Das geschieht durch unser Tun und durch unser Zeugnis. Die Auferstehung ist, ach so, und noch der zweite Punkt, noch wollte ich sagen, sie haben die Kraft Gottes empfangen durch den Glauben, und das haben auch wir. Als du gläubig geworden bist, bist du versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Du sagst, du hast keine Kraft? Doch, weil Gottes Wort lügt nicht. Und der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft. Wir müssen unseren Glauben nehmen. Und dann kann ich gehen, manche Schritte gehen, obwohl ich Angst habe. Ich habe immer wieder Angst. Heute dahin zu gehen zum Hermannplatz, habe ich auch Angst. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Bin ich jetzt, weil ich Ältester bin, habe keine Ängste? Ist nicht so. Ich will nicht lügen. Ich bin kein Mensch, der so gerne in der Öffentlichkeit steht, obwohl ich hier predige. Gott hat mich da komplett umgekippelt. Ja? Aber ich tue das aus Liebe zu Gott und zu den Menschen. Das ist der Grund. Und das soll unsere Motivation sein, nichts anderes. Nicht um den anderen was zu beweisen, nicht um irgendwas darzustellen. Das wäre völlig falsch. Wir sollen das tun, weil wir die Menschen lieben und weil wir Gott lieben. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein Wunsch. Und wenn ich Gott liebe, wenn ich meine Frau liebe, und sie hat einen Wunsch, dann versuche ich den zu erfüllen. Gelingt mir nicht immer. Ihr könnt Lena fragen, weil ich eben auch Mensch bin. Aber wir sollen es doch versuchen, oder? Wir Männer sollen es versuchen, unsere Frauen immer wieder mal Liebe zu zeigen. Das ist wichtig, weil ohne Liebe sind wir tot, wie ein Stück Metall. Nun, die Auferstehung ist die größte Hoffnung aller Zeiten. Es gibt keine andere Botschaft, die so gewaltig ist. Verstehen wir das richtig? Was wir für eine tolle Perle haben, für eine tolle Botschaft, die wir kennen? Könnt ihr euch vorstellen, wenn hier ein Feuer ausbrechen würde? Was würdest du tun? Dich in Sicherheit bringen. Klar, wir würden alle raus. Feuerwehr anrufen, ne? Aber würden wir nicht auch versuchen, die Leute darüber zu warnen? Und ihnen Hinweise zu geben? Mensch, pass auf, es brennt hier. Raus hier alle. Genau das will Gott. Er will, dass wir Licht in dieser Welt sind. Nicht jedem ist es gelegen. Ich will jetzt auch keinen Druck machen hier für die Verteilung der Verleiher. Aber jeder hat seinen Bekanntenkreis. Jeder kann etwas weitergeben von der Botschaft, die wir kennen. Und dazu sind wir verpflichtet. Das sollten wir tun. Aus Liebe schon. Wenn ich meinen Nächsten liebe, lasse ich ihn nicht da in die Dunkelheit gehen. Meine Freunde, meine Verwandten. Nochmal jetzt zurück zur größten Hoffnung, die wir haben. Die Jünger wurden verändert, furchtsam am Anfang und dann immer mutiger, weil sie wussten, der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Ich habe es falsch geschrieben. Der Stachel des Todes ist vorbei. Wir können Ängste überwinden, weil wir wissen, was nach dem Tod geschieht. Wer Jesus aufnimmt als seinen Erlöser, sich ihm anvertraut, der kann schon jetzt etwas von der Auferstehung erfahren. Die Kraft Gottes in seinem Leben, durch sein Wort, das uns verändert. Kraft Gottes, die uns bewegt. Friede Gottes, der bewahrt. Liebe Gottes, die verändert. Wer Jesus aufnimmt, der hat eine Hoffnung, die größer ist als die Probleme in dieser Welt. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo lauter schreckliche Nachrichten kommen, oder? Wir wissen nicht, was daraus wird, ob unsere bestehende Welt noch so bleibt, wie sie ist. Wir wissen es nicht. Aber wir können getrost sein. Leid, Tod, Mord, Zerstörung, Krieg, Hunger, Elend, Krankheit. All das ist nicht das Ende. Wir schauen auf Christus, der kommt. Vielleicht müssen wir manches von diesen Dingen erdulden und ertragen. Es wird nicht immer gleich bleiben, alles. Und wir müssen darauf bewusst sein. Wir haben jetzt 70 Jahre eine wirklich ruhige Zeit gehabt. Wenn man da die vorige Geschichte anguckt, auch in Deutschland, immer wieder Kriege. Meine Opa, Omas haben viel davon berichtet. Wir wissen es nicht. Wir müssen unseren Glauben bewahren, damit wir durchkommen. Denn wisst ihr eins, was ich euch unbedingt sagen muss? Unseren Glauben müssen wir festhalten bis zum Ende. Wir werden immer wieder in der Schrift ermahnt. Haltet am Glauben fest bis zum Ende. Denn der Glaube ist das, was uns rettet. Ich glaube, dass Gott größer ist als all die Bedrängnisse. Ich glaube, dass Christus für mich gestorben ist. Ich glaube, dass er mich erlöst hat. Und dann muss ich festhalten an Jesus, nicht von ihm mich wegwenden und aufgeben. Für diejenigen, Jesus ruft alle nochmal auf. Es ist eine Entscheidung und die muss jeder Mensch treffen. Gott hat alles getan. Er hat alles getan. Er hat das größte Wunder getan, dass wir jetzt leer rausgehen können und zu ihm finden können. Und deswegen sagt er, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm Gemeinschaft haben. Gott bietet uns diese Erlösung an. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Nicht eine Mitgliedschaft in einer Gemeinde oder Kirche rettet uns. Nicht die Taufe rettet uns. Nicht der Gemeindebeitrag oder die Spende rettet uns. Nicht unsere guten Taten retten uns. Einzig und allein Jesus Christus. Und er verlangt nicht viel. Er verlangt einfach, dass wir ihm unser Herz geben. Dass wir ihm vertrauen und ihm folgen. Das will Jesus. Mehr will er gar nicht. Und dann ist er dabei und er wird uns lehren, was zu tun ist. Er wird uns sagen, was wir machen sollen. Und das ist schön. Und dann gilt für uns als Christen folgende Hoffnung. Und das ist in Offenbarung, ja? Ich zitiere das mal. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Amen. Lass uns noch mal zusammen beten. Lieber himmlischer Vater, ich sage dir Dank, Herr, für dein Wort, für die große Hoffnung, die du in die Welt gebracht hast. Herr, dass du meine Schuld, die von uns allen getragen hast, ans Kreuz, nun jeden einlädst, zu dir zu kommen, diese Erlösung anzunehmen. Du erwartest nur, dass wir es einsehen und unser Herz dir geben und dir folgen. Und darum bitten wir dich, Herr, dass du uns immer wieder hilfst, dir unser ganzes Herz zu geben und dir wirklich zu folgen, das zu tun, was du möchtest, was du uns in deinem Wort sagst, Ich bitte dich, Herr, sprich du zu uns. Gib uns, Herr, Kraft aus deinem Wort und verändere uns weiter. Und schenke uns Liebe und Geduld. Ja, und nimm alles Negative raus aus unseren Herzen. Neid, Eifersucht und Hass und Zwietracht und Unversöhnlichkeit, all das, was unsere Herzen bitter macht, nimm das raus und mach uns neu, Herr. Und hilf uns, Herr, dass wir dir folgen können. Das bitten wir dir in Jesu Namen. Amen. Amen.